Wasser im Ohr. Der Ebertbad Podcast.
Ja, yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die unvergleichliche Stimme von Ankan Tringoni und die Nito eher belegte von
Nito Torres.
Bazar. Bazar. Das wird mein Spitzname ab heute. Ich schlafe so. Ja, doch, ich nenne es beim Namen beschissen. Im Moment ist es unfassbar.
Immer?
Das Schlimme ist, dass die Abende so lang werden, weil man so viel noch machen will hinterher. Mhm. Ich habe ja dieses Prokrastinationsdiplom das bringt mich dazu, dass ich eigentlich, erst wenn alle im Bett sind, fange ich richtig an, mich an den Schreibtisch zu setzen und dann sitze ich da. Oh, und es wird spät und gestern Abend war ja Abenddienst und bis wir hier durch waren, ich dann zu Hause war, nach Hause komme, eine unaufgeräumte Küche sehe und denke, ach, die muss ich schnell noch wegmachen, es ist 2 Uhr.
Boah. Und dann hast du dich noch an den Schreibtisch gesetzt?
Ich war dann schon um 2 Uhr im Bett, aber um 6.30 Uhr geht ja der Wecker.
Ah, nee, das ist zu wenig.
Und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Ich versuche alles, aber ich kann dann einfach nicht mehr einschlafen. Und dann, es ist ein schweres Los als Künstler. Mhm. Ich kann das sagen.
Und dann, ich kenne das gut.
Ich liege 2 Stunden wach. Und dann schlafe ich wieder ein. Und damit ist der ganze Vormittag eigentlich im Arsch.
Kann ja tagsüber nicht schlafen, dann kannst du mich komplett in die Tonne kloppen. Geht nicht.
Ja, diese Powernap-Geschichten, die kann ich
echt,
sehr
kannst
gut.
Kannst du das?
Ja, null. Die kann ich wirklich sehr gut. Also, diese 10-Minuten-Geschichten.
Furchtbar.
Auch immer direkt vor der Vorstellung. Alle Kollegen kriegen die Krise, wenn ich da liege und schnarche. Warum ist der nicht aufgeregt? Weil ich müde bin, ihr Hasen.
Genau, es geht nicht.
Genau. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, Ams, Ebertbad herum. Die Welt im Allgemeinen, in Oberhausen sowieso und alles, was mit dem Ebertbad zu tun hat. Wir haben die gute Nachricht der Woche. Mhm. Wir haben wie immer einen Song der Woche. Wir haben das Interview der Woche. Diesmal mit Fee Thyssen. Alle fragen sich, wer ist Fee Thyssen? Dr. Fee Thyssen ist eine Koryphäe zum Thema Stadtplanung, Stadtentwicklung. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Die sitzt hier am Max-Planck-Ring. Mit ihrem Büro voller Architekten und Innen, die Städte planen. Ich weiß gar nicht, also ich war überrascht, was damit alles zu tun hat. Naja, das kommt jeweils nachher als Interview. So, und natürlich die wichtigste Frage der Woche. Wir schauen aus dem Fenster, Ann-Kathrin und ich. Es schneit. Hast du Winterreifen?
Hab ich.
Echt jetzt?
Ja, hab ich.
Ja. Respekt.
Du auch schon?
Ja, du brauchst auch welche bei dir da draußen.
Ich brauch welche, ja. Ich komme da sonst nicht weg. Aber ich habe ja jetzt ein Allradfahrzeug.
Ja.
Das macht alles leichter.
Ach, das
war mit dem alten Volvo, war das mehr so ein, muss halt sehr viel Schwung nehmen.
Ja, vor allen Dingen, du benötigst das ja auch da draußen. Auf
ich komme nicht weg, ja.
Ich meine jetzt nicht nur das Fahrzeug, sondern auch so ein Allrad.
Ja, das
Dingsbums.
Stimmt. Also ich habe
jetzt hier
auch
die
lange ohne geschafft.
Moment, drei Hunde.
Ja, drei Hunde ist ja jetzt nur so eine kleine Übergangsgeschichte.
Wenn du da rausholst, dann glauben die Leute auch, gleich holt sie die Flinte raus, tut sich so ein Janker umwerfen, Hut am Kopf und schießt Wildschweine tot.
Das ist genau, Frau Gorni kann gerade nicht, sie ist auf der Jagd. Ja.
Sie reitet über ihre Gemarkungen, lässt die Leibeigenen das Wild zusammentreiben.
So, ganz genau. Ja. Aber es ist vor allem mit diesen drei Hunden ja auch richtig gut zu machen. Die sehen ja auch wirklich, also da kannst du ja richtig...
Da kannst du richtig eine Meile mitmachen gegen Wildschwein. Eins wird von dem Wildschwein einfach aufgesaugt.
Mhm.
Einer rennt weg. Nee. Und der andere legt sich hin und sagt, kraul mich.
Naja, obwohl Pulitzer, ja, der ist ja erst mit 5 Jahren erst zu mir gekommen. Mhm. Und ich habe bei dem ganz oft das Gefühl, dass der mal irgendwas mit Jagen gemacht hat. Weil sobald irgendein Tier, also ein Reh, ein Hase, sonst irgendwas da ist, hört der besser, als wenn kein Reh da ist. Dann kommt er sofort neben einen, stellt sich neben einen und ist so ein bisschen, alles klar, was machen wir jetzt? Was soll ich tun? Gibt's eine Aufgabe? Also der geht nicht drauf.
Er ist ja auch der Mann in der Gruppe, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist ein typisches Jagdverhalten von Männern. Sobald ein Reh auftaucht... Kommt es an.
Starren.
Was? Wie? Was? Was los? Was los? Komm. Hey, Mädchen.
Ja, so ähnlich. Ja,
Recalling nennt man das heutzutage.
Recalling, ja. Es ist, okay. Aber Pulitzer ist jetzt ja groß, ist ja eher ein alter schwarzer Mann. Passt ja dann gar nicht.
Ach, ja, komm. Ich bin alt und schwarz. Habt ihr nicht gehört, leider. Er hat gerade sehr gebrummt. Aber der hat so ein ganz tiefes Organ. Ich war gestern, habe ich Abenddienst gemacht bei der Trionale, also Trionova und Small is Beautiful. Tolle Musiker. Markus hat einen Wahnsinns Sound gemacht.
Ach,
das musste ich ihm auch so einfach sagen, weil ich echt muss man auch manchmal sagen, dass sie einfach, dass wir haben geile Techniker.
Total, ja. Ja.
Dann hat Volker Kamp, unser mein Leib- und Magenbassist, von der, der auch bei der Beatles-Band dabei ist. Wir spielen am 23. Dezember. Leute, kauft Karten. Es gibt noch ein paar. Volker Kamp hat gesungen. I was born under a wandering star. Aber nochmal eine Oktave tiefer. Das war so geil. Weil er gleichzeitig im nächsten Song Falsett singt. Also wirklich, der Typ, der
ganz schlimm, ne? Ist auch ein bisschen schlimm. Zu viel Talent.
Die ganze Bühne stand voll mit Instrumenten. Der kann ja alles, alles spielen. Das ist ganz, wirklich ganz schlimm. Wir proben ja manchmal bei ihm im Keller. Dann hat er dann sein Studio, das einfach vollhängt mit jeder Art von Instrument, das man sich vorstellen kann. Und der kann das einfach spielen. Ohne, dass er sich Mühe gibt, die Drecksau. Das
ist eine Unverschämtheit. Wirklich.
Talent ist echt eklig manchmal. Und damit komme ich mit meiner galanten Überleitung, spreche ich jetzt mal vor zum Song der Woche.
Wow, ja, okay. Ja. Was haben wir?
Denn die spielten gestern eine wirklich, und ich weiß gar nicht, warum ich diesen Song jemals vergessen habe, weil ich habe ihn als Jugendlicher, da war das so eine Guilty Pleasure. Also ich habe das gehört, irgendwann immer im Radio oder auf einer Platte war das, irgendeinem Sampler von irgendeinem, ja nicht, so ein Disco-Sampler war das.
Ganz
drauf.
Kurz Einordnung, wann warst du Jugendlicher? Was für ein Jahrzehnt haben wir gerade?
Naja, in den 80ern. Kann.
Okay.
In den 80ern, wo alle Neue Deutsche Welle hörten, da habe ich The Real Thing, You to Me Are Everything. Weißt du, was ich meine? Ich kann mich dem nicht widersetzen. Die haben eine so schöne Version davon gespielt gestern. Die singen dann ja auch vier, fünfstimmig. Begleiten das mit ihren tollen Instrumenten. Und das war so geil. Ich dachte gestern wieder, oh ja, stimmt. Und dann muss ich auf der Rückfahrt. Gestern Nacht habe ich in meinem Auto gesessen, volle Pulle. You to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh baby. Kommt auch ins Weihnachtsmitsingprogramm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Sehr schön.
So viel ist mal klar. Ja, und den will ich auf die, okay. Will ich auf die
ja,
Playlist.
Ja, das akzeptiere
ich. Ist das okay?
Das ist völlig in Ordnung.
Wir haben jetzt schon lange keinen. Nichts Hartes mehr gehabt, aber vielleicht ist auch gerade nicht die Zeit dafür.
Wart mal ab.
Meinst du, wenn es nochmal ein bisschen dunkler wird?
Ja, und wenn vor allem auch so ein bisschen die Aggressionen steigen, ja, Richtung Weihnachten.
Oder wenn die Karnevalsveranstaltungen kommen.
Ja.
Ich habe mich ja schon für die erste angemeldet.
Du bist bekloppt, Nito, du hast keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung,
was da auf dich zukommt.
Ich weiß, ich habe keine Ahnung und das macht es ja so spannend. Das ist ja das Schöne. Ich habe einfach noch Ziele.
Ja, du bist noch neugierig, ne? Ja.
Genau, ich bin noch neugierig. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch jung und das stimmt nicht.
Naja, doch, im Abenddienst bist du noch jung.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ich bin da noch sehr unerfahren.
Ja. Das heißt, du kannst dir noch ganz viele tolle, schreckliche Sachen angucken.
Das ist richtig. Apropos Abenddienst. Das muss ich dir noch gestehen, du hast ja gestern so schön gekocht, so lecker, diese Suppe.
Ja.
Dann hast du gesagt, die muss in diese Beutel rein.
Ja.
Also dazu müsst ihr wissen, dass wir natürlich unsere Künstler mit Essen versorgen.
Mhm.
Ja, also wir sind eines der wenigen Häuser, die kochen und warmes Essen einfach anbieten, ohne dass es in irgendwelchen Bühnenanweisungen steht. Und dann, ja, so, wir sind nämlich sehr, sehr, sehr extrem gastfreundlich.
Und nett.
So, ich glaube, das eine beinhaltet das andere. Ann-Kathrin hat eine wirklich, wirklich sehr leckere Suppe gekocht aus Paprika, Tomaten,
Kokosmilch,
ja.
Ein bisschen Kartoffeln waren da auch drin, ein bisschen Kürbis.
Ja, sehr lecker.
So Thai-mäßig.
Also wirklich sehr lecker. Und das wurde jetzt in kleine Beutel eingepackt, portionsweise, damit das dann eingefroren werden kann und für den jeweiligen Künstler, wenn er es hat, haben möchte, dann aufgewärmt werden kann und dann hat er ein schönes, leckeres Essen handgekocht. Ja. So. Meine Aufgabe gestern war es, in diese Beutel, diese Suppe in die Beutel zu füllen. Ich habe den Fehler begangen.
Oh Gott.
Dass ich den Beutel, also ich hatte Gummihandschuhe an, logisch, Hygiene. Ich hatte diese Handschuhe an, den Beutel festgehalten und dann war der Beutel so gefüllt, dass ich dachte, so jetzt ist es soweit, ich muss das jetzt, was mache ich mit der Kelle? Wollte die Kelle auf Seite legen, in dem Moment flutscht mir der Beutel runter und es macht Splatsch. Die ganze Küche war voll. Das war bestimmt, na ich würde mal sagen, es war nicht ein ganzer Liter, aber nah dran.
Nein.
Suppe, einfach Platsch, das sah aus, als hätte mir einer auf die Schuhe gegöbelt.
Also wir haben jetzt so gesehen nur noch einen großen Beutel oder gar keinen mehr?
Doch, es war noch genug da. So ist es war ja noch genug da. So ist es ja nicht. Du hast ja einen großen Pott gekocht. Aber Es tut mir so fürchterlich leid.
Das macht überhaupt nichts. Du tust mir viel mehr leid, weil du musstest das ja sauber machen.
Ich habe das alles sauber gemacht, habe dann gedacht, oh Gott, oh, wie kriege ich das fertig, bevor einer reinkommt? Und dann irgendwann hatte ich dann das soweit fertig gemacht, war dann fertig, dann habe ich mit dem Brezel begonnen, dann kam Tobi rein und sagte, ja, entschuldige bitte, irgendwo da hinten klebt auch noch Bolognese von mir, mir ist ja genau das Gleiche passiert. Also heute muss die Putzfrau ordentlich wischen, weil, ja, wie gesagt, lecker, super lecker. Und dann ist gestern noch eine Frau umgekippt.
War es schon wieder? Ja. Ey, das ist in letzter Zeit jetzt wirklich häufig passiert. Ja, was ist denn los?
Die war schon was älter, die kam, also ich stand hinten an der Treppe, die war schon was älter, sie kam da raus und war schon ein bisschen unsicher auf dem Bein. Da habe ich gesagt, ist alles in Ordnung? Ja, ich muss nur mal ein bisschen Kreislauf, ich muss mich mal kurz setzen. Setzte sich auf die Treppe, drehte die Augen nach hinten und war weg. Gott sei Dank saß sie schon. So, und dann habe ich versucht, die wieder ans Laufen zu kriegen und hallo. Wir haben ja Gott sei Dank diese sehr gute Erste-Hilfe-Schulung gehabt dieses Jahr. Ich dachte echt, das mache ich jetzt. Und dann, hallo, können Sie mich hören? Auch nicht eine geschallert.
Und wurde sie denn dann wieder wach?
Also doch, die wurde wieder wach, aber davon nicht. Irgendwann, ich habe sie dann geschüttelt und alles und dann kam Tobi dazu und dann ist Max losgezogen und hat einen Sanitäter, einen Notarzt angerufen. Irgendwann kam sie so schlagartig aber wieder zu sich, es ist alles in Ordnung.
So gesehen nicht.
Nein, es ist alles gut. Es ist alles gut. Dann haben wir sie rausgebracht, ins Vorverkaufsbüro gesetzt. Dann kam der Sanitäter. Und sie sagte, ja, mein Mann wird gleich dann nach mir fragen. Und dann bin ich hin, ich wusste, wer das war, weil die mir auch noch eine sehr lustige Geschichte vorher am Einlass mit denen war. Und dann bin ich zu ihm hin und er wollte gar nicht aufstehen. Ich konnte mal einkaufen. Es war irgendwie 2 Lieder vor Pause. Und er winkte freundlich zurück und guckte wieder so nach vorne. Und ich so, bis dann die Nachbarin ihn antipste und er, was denn? Und dann kam er und sagte, ach, das passiert öfter. Ich auch so, ah ja, ach, die kippt immer wieder um. So hat das nicht gesagt, aber eigentlich war das genau die Aussage.
Ich meine, das war, als wir hatten das ja auch letztens auch schon mal, dass ein Herr umgekippt, da war das genau dasselbe. Da sagt die Frau auch, ja, das passiert regelmäßig.
Ja, was, hallo?
Moment.
Musst du mal zum normal. Arzt gehen. Nee, der kippt immer wieder um. Ich will dieses gleiche Pärchen, er sprach mich an und sagte, Sie sind doch der Nido, ja. Ja, ich erinnere mich, Sie haben 4 Töchter. Ja, das ist richtig. Ja, wir haben auch 4. Ich sage, und dann bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann fragte er, wie alt denn meine sind? Ich sage, von 23 bis 14. Ich dachte, ach, dann kommt die Popularität ja noch. Ich dachte, ja, die wird noch kommen, die Popularität. Bei mir ist sie vorbei, aber bei denen kommt die
besteht
noch.
Besteht noch eine Chance.
Besteht noch eine Chance. Ja, aber der Dame geht's anscheinend wieder gut. Also toi, toi, toi.
Ich finde jedes Mal, also ich meine, wir hatten das jetzt wirklich in letzter Zeit häufiger und natürlich auch so im Laufe der Zeit immer mal wieder. Mir ist auch mal jemand in den Arm gekippt, beim Einlass, ohnmächtig geworden. Mhm. Aber es ist jedes Mal, ich finde, es macht mir so Angst. Ich finde das, ja, ich finde das
was
ein ganz.
Was macht dir daran Angst?
Entweder irgendwas nicht richtig zu machen oder einfach, also mir tun Menschen so schnell so leid.
Ja, das stimmt.
So, also es ist richtig, dass ich dann mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, ja. Na, wir sind ja gute Menschen. Das ist ja immer das Problem. Weißt du, wenn uns das egal wäre oder wir so abgebrüht wären, es kamen 2 Notärzte.
Die sind abgebrüht.
Der erste Notarztwagen stürmte rein, Notarztteam stürmte rein. Ja, die Frau ist wieder, alles sitzt da, ist alles in Ordnung, soweit erstmal okay. Ja, gut, dann ist ja in Ordnung. Ach, da kommen übrigens, hier kommen noch 2, die können nix.
Okay, ja, gut. Das ist ja beruhigend.
Die können nix. Das ist gut.
Danke.
Gut zu wissen. Und das war der Notarztwagen. Das andere waren die Rettungssanitäter. Mhm. Ja, das war meine gute Nachricht der Woche. Und du so?
Also meine gute Nachricht hat mich einfach sehr amüsiert.
Ja.
Das ist ja dann schon eine gute Nachricht, ne? Nido, erinnerst du dich an den fantastischen Film Snakes on a Plane?
Ach, selbstverständlich. Mit
großartig,
Samuel L. Jackson.
Oder? So, jetzt stell dir das vor und stell dir aber vor, die Schlangen sind Hamster.
Ah, ja! Oh, bitte! Ich unterbreche dich nur ungern, aber ich habe neulich, da dachte ich auch, ist das eine Nachricht für uns? Ich habe neulich eine Nachricht gelesen, dass in einem Flug von, ich glaube, Düsseldorf nach Malaga im Catering, und zwar bei der Lufthansa, bei den teuren, war im eingepackten Essen, dass die da hingesetzt bekommen, eine Maus.
Eine tote also, oder eine lebendige?
Eine lebendige. Die Person macht das Ding auf, Maus springt raus und das ganze Flugzeug. So, jetzt bist du auch dran schön. Mit Snakes on the Plane und Hamstern.
Genau, Hamster on the Plane. Und zwar tatsächlich, letzte Woche
ist das geil.
Es sind insgesamt 132 Hamster sind ausgebrochen im Frachtraum.
Giftige Hamster.
Selbstverständlich, super gefährliche, giftige Hamster. Und zwar war dieses Flugzeug auf dem Weg nach, habe ich vergessen, ich glaube Portugal, mussten dann landen natürlich.
Ja.
Und dann durfte dieses Flugzeug einfach 3 Tage nicht mehr starten, weil die alle Hamster zusammensuchen mussten, weil die gehen ja an Kabel.
Ja, klar.
Das und es gibt Fotos.
Und die müssen natürlich gucken, ob die nicht vielleicht schon Kabel angeknabbert haben.
Ganz genau. Ja, also super gefährlich, wirklich.
Ja.
Aber die Vorstellung und diese Fotos von diesen Hamstern, die überall so mit so großen Augen und Scheinwerfern drauf in so Kabel so. Das ist so fantastisch gewesen.
Ach, schick mir mal den Link, das muss ich natürlich für die Menschen verlinken.
Das ist wirklich ganz, ganz zauberhaft. Aber das ist die Vorstellung, du sitzt im Flieger und da sagt jemand, wir müssen leider notlanden, es sind 132 Hamster ausgebrochen.
An Bord.
Und du denkst, was? Warum sind die überhaupt da? Also das Hamsterfliegen hat man jetzt ja auch nicht so, aber das war eine Lieferung für eine Zoohandlung. Da waren auch noch andere Tiere, die glücklicherweise nicht ausgebrochen sind. Jetzt überleg mal, du bist irgendwie auf dem Weg zu so einer Spinnenconvention.
Ja.
Und hast da
ich dachte gerade, meine Damen und Herren, bitte machen Sie sich keine Gedanken. Es sind 132 Hamster ausgebrochen. Wir müssen dafür die 2000 Schlangen, die wir dabei haben, jetzt freilassen, damit wir durchfliegen können. Sonst dürfen wir nicht weiterfliegen.
Es wäre gut, wenn Sie sich einfach nicht bewegen.
Hamster on the Plane.
Ja, Hamster on the Plane.
Geil.
Fand ich auch, hat mich sehr amüsiert. Aber am meisten haben mich die Fotos amüsiert, der Hamster. Der ist scheiße.
Kennst du das Hyrax?
Das was?
Das Hyrax.
Nee.
Moment, ich zeige dir mal ein Foto von einem Hyrax. Hyrax.
Ist das ein Tier?
Oder du bist doch online.
Ich bin online.
Das ist das
ein Schliefer.
Das ist das neue Trendtier auf TikTok. Und meine
Wo
Kinder wollen unbedingt einen Hyrax haben.
Klippschliefer aggressiv. Kippschliefer heißen die übrigens. Hyrax.
Heißen die nicht Klippschliefer? Kippschliefer? Nee, Klippschliefer. Klippschliefer.
Schliefer genannt werden. Es handelt sich um kaninchengroße und im äußeren Erscheinungsbild an Murmeltiere. Ah.
Super süß, aber die machen auch so sehr lustige Geräusche. Wenn du dir mal so ein YouTube-Video anguckst, die machen dann so.
Geil, die haben so Zähne. Die haben so Vampirzähne.
Ja, so Nosferatu.
Ja.
Ja.
Aber sonst sind die einfach auch nur eine Fellkugel, ne?
Die sind einfach nur eine extrem süße Fellkugel.
Ja, außer das mit den Zähnen, das finde ich nicht so niedlich.
Ich glaube auch nicht, dass die so knuffig sind.
Nee,
also die haben so ein bisschen,
die sehen auch nicht so aus. Ja,
haben so eine Beuteltier-Anmutung, finde ich.
Total, aber so gesehen ist es kein Beuteltier.
Nee, es ist kein Beuteltier. Hamster on the Plane. Das könnte auch ein Titel von, weiß ich, ein Album von den Fantastischen Vier sein oder so, oder?
Aber es könnte auch einfach ein wirklich guter Trashfilm sein. Also ich würde ihn mir angucken.
Wie damals der Angriff der Killertomaten.
Sowas, genau. Ja. Und ich weiß nicht, bei Hamstern ist nicht so wie bei Ratten, ne, dass man auch so die so als Foltermethode benutzt hat früher. Ich glaube nicht.
Weil die so wahnsinnig süß sind.
Ja, die sind so, genau,
tu sie weg, ich kann nicht mehr, ich muss weinen.
So niedlich.
So niedlich, ich habe gleich einen Krampf.
Aber ich glaube, die machen nichts, die fressen sich nicht irgendwo durch oder so.
Nee, ich glaube nicht.
Ratten sind da ja, die kannst du ja, die gehen ja überall durch, auch durch menschliche Körper.
Ich glaube, das haben wir alle bei Game of Thrones gesehen. Ne?
Zum Beispiel.
Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht auch eine Legende ist.
Nee.
Das ist nicht so legendengedicht.
Das ist keine Legende. Ist wie mit Bambus. Wurde auch als Foltermethode benutzt. Kitzeln. Verstehe ich gut.
Ja.
Füße kitzeln.
Ich habe neulich, das wird jetzt eklig. Kommen wir zu Foltermethoden?
Ja,
ich hab neulich so ein Filmchen gesehen, da waren, ich meine, das war im alten Rom oder so, im späteren Rom. Im spätdekadenten, im FDP-Rom. So. Im spätdekadenten Rom. Da gab es den, ich sag jetzt mal, spanischen Ochsen. Es kann aber auch sein, dass das der römische Ochse war oder der griechische Ochse.
Aber es war ein Ochse.
Oder ein orthodoxer Ochse. Es war ein Ochse. Dieser Ochse war Stahl. Da wurde der Delinquent in diesen Ochsen reingelegt und dann wurde ein Feuer drunter angezündet.
Mm.
Und das Fiese war,
oh Gott,
dass die Hörner von diesem Ochsen so gemacht waren, dass man die Schreie von diesem Delinquenten,
oh Gott,
noch viel lauter und noch viel schlimmer gehört hat. Darum ging es eigentlich. Es ging um Abschreckung.
Oh. Oh Gott,
die haben sich
Menschen
schon schlimme,
waren wirklich, ja, also so, Menschen sind immer noch ganz
müssen
furchtbar.
Müssen wir darüber reden,
aber,
müssen wir nicht. Nein.
Obwohl ich jetzt gerade, wo du sowas erzählst, Moment, ich
da
habe,
fällt mir mal noch was Ekligeres
ein. Ja, ich habe in meinen Notizen etwas gefunden.
Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
Mhm. Wir haben ja diesen Kurs gemacht, ne?
Ja.
Und erinnerst du dich daran, dass da ein paar sehr lustige Sachen waren, wo du gesagt hast, das soll ich mir aufschreiben?
Das weiß ich nicht mehr. Was war das denn?
Zum Beispiel Pfeifenrauchklistier.
Pfeifenrauchklistier. Da wurde Pfeife geraucht und dann wurde der warme Rauch gegen Magenschmerzen oder irgend sowas.
Mhm. Ich glaube, Herzinfarkt war es. Aber auf jeden Fall Einblasen von Tabakrauch in den After.
Ah.
Mhm. Erinnerst du dich daran?
Ich meine, ja, ich meine,
dass weil,
ich
da wenn das deine erste Notiz ist, wenn du was aufmachst, ne, und Leute lesen mit.
Ist das weil, so? Wenn du jetzt zu deinem Freund sagst, pass mal auf hier, guck mal in meinen Notizen, da gibt's und dann.
Einblasen von Tabakrauch in den After. Und danach steht einfach Wombats schmeißen Kinder vors Auto. Das sind die, die ich mir notiere.
Ja, machen die doch.
Ja, machen die auch.
Ja,
das habe ich auch schon erzählt.
Das haben wir längst rausgefunden,
ja,
die
genau.
Miesen. Ja. Viecher.
Ja, ich bin ganz froh, dass, also das ist ja auch eine Art, also ich finde, das wäre auch eine Art Foltermethode. Tabakrauch, Klistier.
Achso, ich dachte, sich vom Wombat vors Auto werfen lassen.
Oder sich vom Wombat mit dem würfelförmigen Kot bewerfen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Es gibt so viele Möglichkeiten, ja.
Ja, Foltermethoden, da könnte man mal eine separate Folge
da
zu machen.
Da könnte man mal so eine erwachsene Methode, weißt du, wo man so eine Spoilerwarnung vorher macht.
Ja.
Leute, passt auf, das könnte euch triggern.
Ja.
Wenn ihr ein Folterknecht seid, ein resozialisierter, könnt ihr euch das triggern. Ich möchte eine Sache verkünden, bevor wir zum Programm kommen, Ich werde, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich mache ja viel Weihnachtssingen im Dezember.
Mhm.
Mehrere Veranstaltungen. Mhm. Unter anderem ja auch das große Weihnachtssingen im Stadion. Für das ist, wenn Roland mich richtig informiert hat, und Roland ist der pedantischste Erbsenzähler der Welt, noch 16 Karten gibt.
Wow.
Wahnsinn, oder?
Ach, Nito, du
ist
bist
der
so
Hammer.
Berühmt.
Unter anderem im Stadion werde ich bei jeder Veranstaltung Geld sammeln. Es ist nämlich so, und da muss ich jetzt mal ganz kurz ernst werden, ich hörte im Radio, dass die Landesregierung, unsere Landesregierung hier, unsere Landesregierung hat die Mittel für die Beratung von Familien mit psychisch erkrankten Kindern um die Hälfte gekürzt. Und dann gab es danach ein Interview, das war auf dem WDR 5, das kann man sich wahrscheinlich auch irgendwo anhören, gab es ein Interview mit dem Herrn Laumann, der dafür verantwortlich ist, und der hat eigentlich die ganze Zeit nur sowas gesagt wie, ja, wir können doch eh nichts machen.
Ha, super, das ist ja eine super Begründung, zu sagen, nee, wir können ja eh nicht, dann lassen wir es ganz.
Wir können ja eh nicht machen, da lassen wir die Sache einfach und dann können wir doch stattdessen lieber Bürgergeldempfänger jagen. Genauso werden ja die Mittel für die Frauenberatungsstellen gekürzt, die Mittel für Integrationskurse, für Sprachkurse, für.
Also für alles, was wirklich helfen würde, ne?
Für alles, das, was wirklich helfen würde. Das
richtig
wird einfach.
Gut.
Auf jeden Fall, das hat mich veranlasst zu sagen, ich möchte was tun, ich möchte Geld sammeln. Und das werde ich auf diesen Veranstaltungen tun. Es wird eine Box geben für den Wunschzauberer. Wunschzauberer e.V. ist ein Verein aus Bottrop. Ja, liebe Oberhausener, ihr spendet für Bottrop, die Wünsche erfüllen von todkranken Kindern, von psychisch, die reisen mit Menschen, die es sich nicht leisten können. Und damit, da reden wir jetzt nicht von dem normalen Bürgergeldempfänger, sondern wirklich von Kindern, von alten Menschen, von psychisch kranken Menschen, die auf besondere Weise Dinge besuchen oder Veranstaltungen machen müssen. Die werden unterstützt und zwar direkt. Da läuft nicht über irgendeinen Dachverband oder über die Kirche oder über irgendwas, sondern das ist der Verein und das Geld landet direkt da, wo es sein soll. Dafür werde ich sammeln. Da könnt ihr euch jetzt schon mal vormerken, dass es eine Spendenbox geben wird, die ich rumgeben werde, die dann gefälligst gefüllt ist zum Ende des Monats. Bis zum 22. sind ja die Veranstaltungen. Ich denke, ich werde am 23. werde ich sie auch noch aufstellen.
Das ist eine gute 23. Idee.
23. bei dem Beatles-Ding, ne? Da werde ich sie auch nochmal aufstellen. Genau. So, das musste ich jetzt mal kurz loswerden. Jetzt wieder zu was Lustigem, zum Programm.
Hey, so, wir starten ja also theoretisch morgen mit dem türkischen Kabarettabend, da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Also wie gesagt, falls ihr Leute kennt, die das verstehen, dann sagt denen bitte Bescheid am 24.11. ein Programm nur auf Türkisch von türkischen Kabarettisten, die eigentlich auf Deutsch auftreten, aber in dem Fall dann alles auf Türkisch machen. Ich bin super gespannt, ob ich irgendwas doch verstehe. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
Vielleicht wird es auch drei Worte auf Deutsch geben, was wie guten Tag auf Wiedersehen.
Das ist möglich.
Das ist möglich.
Ich hoffe vor allem auch, dass die Stichworte für unsere Techniker irgendwie... Ich bin gespannt. am Montag haben wir dann nichts Öffentliches, aber am 26. und 27. November haben wir die wundervolle Tim Beckmanns Liga der außergewöhnlichen Musikerinnen. Ja, es wird wieder ein Fest. Es ist eine super geile Besetzung. Es gibt nicht mehr so viele Tickets, aber
Miss
noch
Ellie,
ein paar.
Joshua Stefan.
Genau, und Sven Garrecht.
Also mega Besetzung. Ich bin glücklich, ich mache Abenddienst, ich werde beide Abende da sein und bin wirklich froh, dass ich das sehen werde. Und ich werde ein Gespräch mit Joshua Stefan führen. Joshua Stefan, wie alle, die es nicht wissen, ist ein Weltstar auf der Gypsy-Gitarre.
Wenn das überhaupt möglich ist, aber ja.
Das klingt erstmal sehr merkwürdig, aber also es ist eine Nische, aber was der Mann zaubert, das ist nicht zu fassen. Wirklich nicht zu fassen. Also, wenn ihr noch eine Karte ergattern könnt, kommt und schaut euch das an. Ansonsten hört ihr irgendwann bald mal ein Interview mit Joshua Stefan.
Am 26. und 27. Am 28. haben wir dann den Poetry Slam.
Ja.
Kommt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist nach wie vor stimmt ja gar nicht, seit zwei Terminen ein neues Konzept. Wir machen also wieder einen echten Poetry Slam. Die treten also gegeneinander an. Das macht total Spaß. Es ist super interaktiv. Komm vorbei, lohnt sich total am 28. November. Am 29. November dann das verschobene Konzert von Wolf Mahn.
Kann ich leider nicht da sein.
Ich bin da auch nicht da. Ich musste auf den Weihnachtsmarkt, Nito. Das erste
du musst
Mal.
Auf den Weihnachtsmarkt?
Ich muss auf den Weihnachtsmarkt.
Ich hätte eigentlich auch dieses Jahr eine Verabredung auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Freund. Aber das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht hinkriegen.
Es ist ja auch einfach schon wieder rum, der Dezember gefühlt, obwohl er noch gar nicht angefangen hat.
Ja. Weihnachtsmarkt Mülheim. Man kann es sich nicht vorstellen, aber da in der alten Mülheimer Altstadt.
Der ist schön?
Der ist richtig schön.
Echt?
Ja. Er ist richtig schön. Also ein ganz in diesen Gässchen, überall, nicht überall, aber in vielen Häusern, das sind ja alles historische Bauten, da hinten in den Häusern, sind dann irgendwie, da wird noch richtiges Kunsthandwerk. Also die selbst geklöppelte Aufstellkerze aus Buchenholz wird dann da verkauft. So richtiges,
und Essen, viel wichtiger?
Ja, viel Essen.
Gutes Essen? Oder Klassiker?
Halt so gibt, so die Klassiker halt, ne? So die Klassiker. Aber das Spannende ist halt, in diese Hinterhöfe reinzugehen. Und da kannst du Baumschmuck kaufen und allen möglichen Kram. Auch wirklich ungewöhnliches Zeug. Und dann gibt es einen Glühweinstand. Das ist einer, der das auch anscheinend wohl schon seit vielen Jahren macht. Der verkauft den Glühwein aus seinem Wohnzimmer raus.
Ach, wie schön.
Und das ist der Wunschengel. Das heißt, da geht man hin und dann schreibt der einen Wunsch auf. Und dieser Wunsch wird, glaube ich, dann irgendwo an einen Baum gehangen, wenn ich es richtig sehe.
Oh, wie schön. Oh, ich will da auch hin.
Und das ist aber ein Privatmann, der macht einfach sein Küchenfenster auf oder sein Wohnzimmerfenster und verkauft dann da für irgendeinen guten Zweck, verkauft er Glühwein. Nimmt sich aber auch jedes Mal die Zeit, mit dir zu sprechen. Es ist ganz...
Oh Gott, ich möchte da auch
ganz schnuckelig.
Gehen wir da alle zusammen hin.
Das wäre doch was. Ja.
Aber nicht am 30. November, weil da kommt Wilfried Schmickler.
Das ist richtig, da komme ich ja auch.
Oh, das ist
da haben wir ja zusammen Abenddienst.
Ich freue mich so, wie jedes Jahr. Er kommt ja jedes Jahr meistens auch so um die Zeit herum. Ich freue mich einfach. Dieses Wochenende ist sowieso für mich, danach kommt nämlich Hagen Räther am 1. Dezember. Er kommt immer, Hagen Räther ist ja der Beginn der Ebert-Badener Weihnachtszeit.
Ebert-Badensiner. Aber am 1. November, da kann ich nicht, da habe ich nämlich ein Weihnachtssingen, mein erstes Weihnachtssingen in Oberhausen-Schmachtendorf in der evangelischen Kirchengemeinde.
Wir haben da auch noch Klassik-Matinee an dem Sonntag. Also es ist eine volle Woche. Ihr könnt einfach dauernd bei uns sein. Kommt. Ihr Kinderlein, kommt.
Oh yeah. Ja, das war das Programm der Woche. Und dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche mit Fee Thyssen. Wie gesagt, also ich gleich am Anfang frage ich sie, erklär doch mal, was dein Job ist. Und da bin ich schon raus. Also es ist fast was Philosophisches. Und das ist ganz spannend. Hör dich das mal an. Fee Thyssen. Dr. Fee Thyssen. Ich sage heute nur einmal, also das ist in dem Fall jetzt das zweite Mal, Doktor? Weil ich weiß, dass dir das auf irgendeine Weise komisch ist im normalen Sprachgebrauch. Du bist, ich habe mal in deine Vita geguckt, Architektin AKNW, was immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung, du wirst es uns gleich erklären. Mhm. Und tätig als Stadtforscherin, Prozessgestalterin, Moderatorin und leitest das Büro Urbane Transformation. Jetzt kommt noch ganz viel Zeug, was du uns jetzt in ganz einfachen Worten, also wir hatten das in Osterfeld habe ich das auch gefragt, ich bin 5 Jahre alt, erklär mir mal, was du machst.
Ja, hallo Nito. Erst nochmal, ja, hallo von ja, mir, hallo. Auch an dich und an die Zuhörenden. Ja, was mache ich? Für Kinder erklärt, Ich bin gelernt Architektin. Also habe ich eigentlich gelernt, wie man Häuser entwirft und dann auch baut. Und habe aber schnell gemerkt, mit dem Entwurf von Wohnungen oder Häusern erreiche ich immer nur so wenige Menschen. Und eigentlich möchte ich für ganz viele was Gutes tun. Mhm. Und darüber bin ich dahin gekommen, dass ich dachte, naja, wenn man jetzt so eine ganze Stadt baut oder plant und nicht nur einzelne Gebäude, dann kann man ja für ganz viele Menschen was gestalten. Und das mache ich mit meinem Büro und meinem Team hier in Oberhausen. Wir machen Pläne für Städte, indem wir uns überlegen, wohin möchte eigentlich eine Stadt sich entwickeln. Also wenn wir jetzt mal...
Also ich muss mir das entschuldigen, wenn ich dich kurz unterbreche. Ich muss es mir jetzt so vorstellen, dass eine Gemeinde, eine Stadt auf dich zukommt und sagt, passen Sie mal auf, Frau Thyssen, was sollen wir tun?
Ja, richtig. Ich arbeite überwiegend im Auftrag von Städten und Gemeinden, manchmal auch von Regionen, die auf mich zukommen und sagen, hier Frau Thyssen, unsere Stadt soll klimaangepasst, zukunftsorientiert sich weiterentwickeln. Wir brauchen dazu große grundsätzliche Ziele, wo wir eigentlich hinwollen, mal weitergedacht für 10, 20, 30 Jahre. Mhm. Und diese Ziele denken wir uns jetzt nicht selber aus, aber die erarbeiten wir mit den Menschen, die in dieser Stadt leben. Und dazu sprechen wir natürlich mit den Menschen, die im Rathaus arbeiten, also mit der Verwaltung. Wir reden aber auch mit Politikerinnen und Politikern, was die entscheiden würden. Und wir sprechen aber auch mit den Menschen, die in der Stadt leben. Und das sind manchmal auch Kinder, das sind Jugendliche, das sind Erwachsene, das sind Menschen mit internationaler Geschichte, querbeet. Mhm. Und versuchen aus diesen vielen Stimmen, die wir dann hören, die ja auch manchmal sehr gegensätzlich sind, aber versuchen wir so einen gemeinsamen Nenner zu finden, um zu gucken, womit werden denn der Großteil dieser Menschen auch in 10, 20, 30 Jahren glücklich und was müsste in dieser Stadt passieren, damit man auch dann gerne dort wohnt.
Jetzt fällt mir spontan sofort ein, die Geschichte lehrt uns ja, dass alle 10 Sekunden irgendein anderer Blödsinn passiert. Mhm. Wenn ich jetzt vom Theater spreche, die Handlung einfach kippt, ständig. Mhm. Gibt's irgendwo, hast du schon mal 20 Jahre im Voraus geplant und es ist eingetroffen?
Naja, also ich bin seit ungefähr 20 Jahren berufstätig, etwas länger vielleicht, aber von daher kann ich jetzt im Moment das gar nicht so ganz konkret nachvollziehen tatsächlich, was du fragst.
Das sind ja Zeiträume.
Genau, das sind schon große Zeiträume und es gibt Punkte, wo man sagt, da kann man ganz gut vorausschauen, es gibt andere Dinge, wo man sagt, das ist tatsächlich total schwierig und wir wissen gerade ja auch aus den letzten Jahren, plötzlich auftretende Kriege, mit denen man nicht gerechnet hat, die Corona-Krise, Pandemien, wie schnell uns das alles durcheinander gewurschtelt werden kann. Wir sind jetzt auch keine Zukunftsforscher. Das ist ja nochmal wieder ein anderer Beruf, aber mit denen arbeiten wir auch teilweise zusammen. Und man kann schon sagen, es gibt so gewisse große weltweite Trends und Treiber, die immer mit zu berücksichtigen sind. Das ist beispielsweise eben die Klimawandelanpassung. Das ist aber im Moment auch ganz stark das Thema Migration. Das ist das Thema demografischer Wandel, Gesundheit, ja, und noch viele weitere Handlungsfelder, die so in dieses Feld Stadtentwicklung reingehören. Und diese großen Entwicklungen, die muss man immer wieder dann zusammenbringen mit dem, was eigentlich ganz klein vor Ort aber auch passiert, damit man es auch für die Menschen, die da wohnen, dann sehr konkret machen kann und auch die Menschen in ihrer Lebenswelt, in ihrem eigenen konkreten Umfeld dann abholen kann und das Große mit dem Kleinen dann wirklich auch gut zusammenspielt. Also das würde jetzt für dich jetzt heißen, wenn wir sagen, du wohnst in Bottrop?
Ja.
Klimawandelanpassung vor deiner Haustür, was könnte das heißen? Und was kann vielleicht auch jeder Einzelne dazu beitragen, dass Bottrop und das Ruhrgebiet sich insgesamt besser aufstellt, um dann aber auch gemeinsam über die einzelnen Akteure, dann über die Quartiere, so von Maßstab zu Maßstab, Stadtteil, Gesamtstadt, Region, sich weiterentwickeln kann.
Ich hoffe, es kann sich jetzt jeder was drunter vorstellen, was deine Profession ist. Ich habe ein paar ganz andere Fragen, vielleicht dich ein bisschen näher kennenzulernen. Entweder oder. Bleistift oder Filzstift?
Filzstift.
Filzstift, weil?
Bunte Farbe.
Bunte Farbe, dann ist die nächste Frage, schwarz-weiß oder Farbe?
Farbe.
Ist auf jeden Fall immer Farbe.
Ja.
Das ist, im Elternabend, sitzt du in der ersten oder in der letzten Reihe?
Zweite Reihe. Nicht ganz hinten, aber auch nicht ganz vorne.
Aber du bist auch nicht die, die sich meldet, wenn die Schriftführerin gefordert wird, oder?
Du, das war, glaube ich, ganz lange so. Und tatsächlich habe ich eine tolle, wie sagt man denn, Coach in weiblich. Ich habe eine Frau, Coaching? Die mich coacht. So?
Eine Coach, ja.
Ja, genau. Eine Coach.
Eine Coach, Couch, okay.
Die sagte mir noch vor ein paar Monaten, meine Töchter sind gerade in die Schule gekommen, Fee, bitte tu mir einen Gefallen, reiß dir nicht noch jeden Zusatzjob unter den Nagel. Weil tatsächlich habe ich ja schon ziemlich viel zu tun, hier mit meinem eigenen Büro, mit meinen Zwillingstöchtern. Ich habe auch noch gerne ein bisschen Freizeit. Und
ach komm, Freizeit wird völlig überschätzt.
Doch, die braucht man, um kreativ sein zu können. Nein, von daher im Moment zweite Reihe.
Okay, gut. Also ich empfehle das auch. Ich bin ja mit 4 Töchtern gesegnet und nehmt keinen Job an, was das angeht. Echt, aber irgendwie, wer einen Hund hat und ein Kind, bitte. Museumsshop oder Buchhandlung?
Oh, mag ich beides total gerne. Ich bin häufiger in der Buchhandlung tatsächlich, aber ich gehe unglaublich gerne in Museumsshops. Mhm.
Ja, Museumsshops sind toll. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man auch mal in einem anderen Land in einen Museumsshop geht, die sind ja...
Ja, finde ich auch großartig.
Kulturministerium oder Finanzministerium?
Oh, Kulturministerium.
Also eher kreatives Chaos als Ordnung.
Unbedingt. Also bei der Arbeit geht das noch, aber zu Hause pflege ich schon so ein geordnetes Chaos.
Mhm. Was ja, wenn ich jetzt hier mich in deinem Büro umschaue, so gar nicht der Fall. Es ist ja sehr ordentlich hier.
Findest du?
Ja, wenn ich meine Arbeitszimmer angucke.
Na, guck mal die ganzen Papierrollen da hinten an. Nein, ich mag das schon. Ich mag schon das Minimalistische und das ist zu Hause auch so. Wir haben wenig Möbel, so. Es hat auch alles seinen Platz. Aber mit so Abheften und Schriftkram, oh.
Es hängt auch ein Josef Albers hier über deiner Schulter. Mhm. Also für alle die, die nicht wissen, was Josef Albers ist, das ist der berühmteste Sohn Bottrops. Weltbekannter Künstler, der immer Quadrate gemalt hat.
Genau, und genau. Das Bild kommt aus dem Quadrat. Ich teile mir dieses Büro mit einer anderen Frau, mit einer Kollegin. Genau, auf der anderen Seite haben wir ja die gelbe Wand, das ist so ein bisschen unser Sonnenzimmer hier. Und dem brauchten wir noch ein anderes Gegenüber. Und meine Kollegin hat dieses tolle Bild hier mit eingebracht.
Mhm. Ich habe mich ja immer gefragt, ich benutze das in meinem Programm und sage es jetzt einfach.
Ja, klar.
Ich habe mich immer gefragt, warum hat der nur Quadrate gemalt? Und irgendwann kam ich drauf, der kannte einfach sein Publikum. Weil der Ruhrgebietler gerne Sachen sieht, wo er sagt, das kann ich auch.
Sein.
Deswegen gibt es auch so viele Schalke-Fans, aber das nur am Rande. Hast du was mit Sport am Hut?
Ja, ich habe was mit Sport am Hut. Tatsächlich. Und auch mit Wasser. Es ist ja Wasser im Ohr heute, ne?
Ja.
Ich habe das Wasser nicht im Ohr, aber ich bin nah am Wasser jede Woche. Ich gehe rudern. Ich bin seit gut 10 Jahren Mitglied im Ruderverein Oberhausen. Mhm. Du, und einmal in der Woche lege ich so richtig ab. Also da sind wir am Wochenende, gehe ich mit meiner Ruderpartnerin auf den Rhein-Herne-Kanal. Und das ist so meine Oase. Einmal ablegen, alles an Land lassen, was einen beschäftigt und ja.
Kann man den Rhein-Herne-Kanal als Fluss bezeichnen?
Nein, dazu ist das Wasser zu glatt, aber das ist zum Rudern natürlich super.
Ja.
Es ist kein Fluss, aber hier ist ja schon Schifffahrtsverkehr, die großen Pötte, die überholen uns dann auch zwischendurch. Nein, aber ich habe Rudern gelernt auf dem Vierwaldstätter See und das ist zwar auch kein Fluss, aber da ist schon ein ganz anderer Wellengang und der Rhein-Herne-Kanal hat damit gar nichts zu tun. Dafür kann man hier immer rudern, zu jeder
Tageszeit. Ich sag's, wie es ist, wenn ich von Bottrop aus das ist dann die Konrad-Adenauer-Allee, wenn man von der 42 runterfährt, wenn ich über einen Kanal fahre, dann denke ich, mir fehlt Wasser, mir fehlt in Bottrop Wasser, also wenn ich das mal an die Stadtplaner von Bottrop weitergeben kann, bitte, wir brauchen mal vernünftig Wasser.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe ja lange in Aachen gewohnt und in Aachen ist auch kein Wasser. Und mir hat das auch immer gefehlt. Und als ich dann in Luzern hinterher gelebt habe, du siehst, es gab so verschiedene Stationen, und ich so diesen großen See vor der Nase hatte, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist die Chance, jetzt endlich was mit Wasser. Und dann habe ich dort das Rudern gelernt.
Aber jetzt mal im Ernst, Aachen, Luzern, Oberhausen. Bei aller Liebe, ich bin wirklich gerne hier.
Ich auch.
Aber noch, ich sag's nochmal. Oder ich muss es gar nicht nochmal sagen. Warum Oberhausen?
Ja, das haben mich viele gefragt, nachdem ich da eben nach so langer Zeit zurückgekommen bin. Aber tatsächlich habe ich das recht bewusst getan. Jetzt gar nicht so bewusst nach Oberhausen, aber bewusst zurück ins Ruhrgebiet. Das war mir wichtig. Das hätte jetzt vielleicht auch ein bisschen eine
andere. Bist du eine geborene Osterpfälderin?
Nee, ich bin geborene Königsharterin.
Entschuldige bitte.
Schmachtendorf, Königshart, so in der Grenze. Meine Oma und mein Vater, die kommen aus Osterfeld.
Das war die Geschichte, genau.
Ganz genau. Naja, eben. Und ich bin dann nach der Schule hier in Oberhausen zunächst nach Aachen gegangen, habe dort an der RWTH Architektur und Stadtplanung studiert. Und nach dem Studium bin ich dann in die Schweiz gekommen, nach Luzern, habe dort auch fast 7 Jahre gelebt. Und es gab verschiedene Gründe, warum ich zurückgekommen bin, aber der Hauptgrund war, dass mir tatsächlich die Menschen gefehlt haben und ich diese Mentalität hier mit dem Wegsein immer mehr geschätzt habe. Also die Schweizer haben schon eine sehr andere Art zu kommunizieren und ich bin ja hier total Klartext gewöhnt und spreche das aus, was mir in den Sinn kommt und was ich loswerden möchte. Das war dort nicht immer so gern gesehen und ich habe mit den Jahren, wo ich mich auch immer stärker integriert habe dort, immer mehr das Gefühl gehabt, mir ist so der Mund gebunden und ich bin gar nicht mehr ich kann gar nicht mehr so frei sprechen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt muss ich mich entscheiden. Es gab ein tolles berufliches Angebot, aber mit dem ich mich auch lange festgelegt hätte und dachte so, will ich das jetzt wirklich? Will ich jetzt wirklich hier bleiben oder will ich nicht doch noch was anderes? Und und das hat mich letztendlich zurückgebracht und es war die richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung.
Das klingt sehr nach Gemütsmensch.
Gemüt im Sinne von emotional?
Ich habe einen Satz gelesen, ich habe natürlich mal geguckt, was schreibt man über Architekten und so, und dann gibt es den Satz, Architekten studieren jahrelang, um dann einen Lichtschalter im Treppenhaus direkt unter die Klingel des Nachbarn zu setzen. Und wenn man dann deinen Podcast hörst, du hast ja einen Podcast.
Auch einen Podcast.
Stadtreederei. Wenn man den auf allen Portalen hört mal rein, ist echt interessant. Dann ist das ja sehr technisch. Also es ist eine sehr, ich habe jetzt die, ich glaube, es war die letzte Folge, die ich mir jetzt angehört habe. Dann bringst du das in Einklang.
Ich nehme das gar nicht so technisch wahr, glaube ich. Also es gibt tatsächlich Teile dieses Berufes, auch als ich als Architektin dann zunächst gearbeitet habe, die wirklich sehr technisch sind. Also ich habe auch stundenlang Details gezeichnet, Pläne gezeichnet, ich habe Bauleitungen gemacht. Da ist man natürlich sehr mit dem technischen Handwerk eines Architekten, einer Architektin hat man da zu tun. In der Stadtplanung ist es ein Stück weit anders, weil gerade jetzt mit unseren Schwerpunkten wir ja auch viel in der Kommunikation, in der Beteiligung unterwegs sind und da auch sehr viel mit den Menschen zu tun haben und auf ganz unterschiedliche Typen auch von Menschen und Charaktere eingehen müssen. Da kommt vielleicht dieses bisschen Gemütsmäßige oder dieses Gespür dann auch zum Tragen. Aber das eine und auch das andere ist total kreativ, weil letztendlich als Architektin, ich habe unglaublich viel gezeichnet, wir haben entworfen, wir haben Modelle gebaut, wir haben Materialien ausgesucht, Farben ausgesucht und Ähnliches. Und auch jetzt noch in der Stadtplanung bin ich ganz viel mit Papier und Stift unterwegs und selbst in den Veranstaltungen, sage ich mal, wo wir nur reden, wird von uns immer mitgeschrieben, mitgezeichnet, dokumentiert und das auch sehr auf eine, ja, würde ich schon sagen, kreative Art und Weise aufgearbeitet. Und wir arbeiten auch teilweise sehr kreativ. Also wir machen solche Methoden wie Planning for Real. Das ist, das ist eine Methode, wo man mit Bürgerinnen und Bürgern am Modell oder am Plan tatsächlich gemeinsam entwirft, in so Art öffentliche Planungswerkstätten geht. Wir haben mit Jugendlichen gearbeitet, wo wir so Stadtrallys machen oder die Kinder als Stadtretter losziehen. Na, was wir Mittwoch mit Jugendlichen hier in Oberhausen machen, möchte ich noch nicht verraten. Und von daher habe ich gar nicht das Gefühl, nur auf einer technischen Seite unterwegs zu sein.
Du kannst das verraten, weil das erst am übernächsten Samstag
erscheint. Okay. Ja, tatsächlich. Wir sind beauftragt hier auch ja ganz konkret aktuell von der Stadt Oberhausen zum Areal der Zeche Sterkrade. Da hat es schon jetzt verschiedenste Veranstaltungen gegeben mit einem öffentlichen Auftakt vor Ort, mit Themenabenden. Wir hatten einen Kollegen noch dabei, der hat Graphic Recording gemacht. Da wird alles, was gesagt wird, dann zeichnerisch auch festgehalten. Da sind zwei ganz tolle Poster daraus entstanden. Und jetzt am Mittwoch haben wir das Jugendparlament auf dem Areal und haben so Personas entwickelt und Steckbriefe, wo die Jugendlichen sich in unterschiedliche Rollen mal reindenken müssen. Also in die Berufstätige beispielsweise, die mit dem Fahrrad die Trasse jeden Tag pendelt und vielleicht noch Anregungen hat, wie man die Fahrradstrecke ausbauen könnte. Jemand, der in der Nachbarschaft wohnt und das Areal als Naherholungsgebiet schätzt und sich auch da sehr für Tier und Natur einsetzt. Und andere. Und über diese Stimmenvielfalt und diese Personas arbeiten wir da daran, dass auch Jugendliche sehr früh jetzt daran gebracht werden, sich in solche demokratischen Prozesse, die das ja auch sind, so reinzudenken, reinzuarbeiten.
Also muss ich mir das viel weniger bürokratisch vorstellen, als es eigentlich klingt, wenn ich jetzt diese ganzen Begriffe nehme, Stadtplanung, fast schon was von, also wenn ich das jetzt so höre, dann geht das eher in Richtung kreative Sozialarbeit mit, aber also an einem Ort.
Genau, also es geht immer.
Also nicht an Personen, sondern an
einem Ort. Genau, ich mache sowas weniger zu sozialen Themen. Ich bin wirklich Planungsmoderatorin und Planerin und wir machen alles, was wir tun, tun wir rund um die Entwicklung von Stadt. Es ist aber schon so, dass wir tatsächlich ganz viel mit diesen unterschiedlichen Zielgruppen zusammenarbeiten. Also wir bringen immer Verwaltung, Politik, auch Investoren, Unternehmer, also Marktakteure zusammen mit dann wirklich auch der Zivilgesellschaft. Und das sind teilweise organisierte Verbände, Vereine wie BUND, NABU, ADFC und andere. Teilweise sind das aber auch wirklich die Menschen, die ganz konkret vor Ort betroffen sind von einer Entwicklung. Und wenn du nochmal fragst, ja, wie erklärst du denn das den Kindern? Das ist tatsächlich so, dann sitzen Menschen in einem Raum und die einen sagen, Mensch, toll, ich suche Wohnraum, ich brauche ganz dringend mal irgendwie eine bezahlbare Wohnung. Und andere sagen, nein, das ist unser Naherholungsgebiet, hier darf auf gar keinen Fall gebaut werden, hier fliegen uns abends die Fledermäuse um die Nase und wir hören die Vögel zwitschern etc. Und dann prallen da wirklich Welten aufeinander. Und unser Job ist es, dabei neutral zu bleiben und erstmal diese ganzen Stimmen auch zuzulassen, zuzuhören. Und ich weiß nicht, wie es dir ergeht. Ich habe das Gefühl, wir können nicht mehr so gut streiten.
Ja.
Und genau darum geht es aber letztendlich, Argumente auszutauschen, auch überhaupt mal andere Meinungen, Sichtweisen zu verstehen, ohne dass man ja sofort einverstanden sein muss, aber zumindest die Geduld aufzubringen, auch mal jemandem anderen zuzuhören, zu verstehen, was will der oder diejenige mir jetzt da gerade eigentlich sagen. Und dann gucken, kommen wir darüber miteinander ins Gespräch. Das ist das, was so unser Job auch ist.
Mhm. Kommen wir zur Stadt. Mhm. Weiß ich nicht, wenn du dich mit Oberhausern unterhältst oder mit Leuten aus Oberhausen, alle sagen immer, es ist alles scheiße. Alles ist scheiße. Und trotzdem gehen sie nicht weg. Alles ist doof und alles ist dreckig und es gibt zu wenig Grünflächen und alles stinkt und trotzdem gehen die Leute nicht weg. Also irgendwas muss es ja sein. Und es kann nicht nur immer sein, ja, der Mensch. Der Mensch ist so. Also irgendwas hat ja diese Stadt hier, was es ausmacht. Es geht mir ja genauso. Ich kann es ja auch nicht erklären, warum ich hier nicht wegkomme.
Ne? Aus Bottrop.
Ja, also.
Oder aus dem Pott.
Also eigentlich ist ja Oberhausen mein Zentrum. Aber irgendwas ist es doch. Wie würdest du das als Fachfrau, was macht es aus? Also der und ich meine jetzt die Stadt, ich meine nicht den Wohnort, den Lebeort.
Ja.
Ich meine nicht die emotionale Verbundenheit mit der Oma.
Aber die Stadt Oberhausen, meinst du jetzt konkret? Ja. Also als Fachfrau würde ich jetzt sagen, diese Stadt macht aus, dass sie so polyzentrisch ist, weil sie einfach unterschiedlichste, sehr gute und auch lebendige Stadtteilzentren hat. Es gibt ja viele Städte, die um ihre Mitte kämpfen. Das hat Oberhausen auch getan. Und es war auch vor etwa 20 Jahren in der Stadtplanung noch so, dass man so sehr daran festgehalten hat, dass es irgendeine, auch geografisch eine Mitte einer Stadt braucht. Und Oberhausen, meine ich, lebt aber gerade davon, dass beispielsweise Stärkrade, auch Osterfeld, auch Schmachtendorf sehr lebendige Stadtteilzentren hat, wo die Menschen relativ nah in ihrem Kiez alles das finden, was sie brauchen. Also sei es jetzt, was Gesundheitsvorsorge angeht, sei es, was Nahversorgung angeht, sei es, was soziale Infrastrukturen angeht. Und es sind ja auch in diesen Stadtteilzentren, kann man auch tatsächlich viel mit Fahrrad oder zu Fuß machen. Und man hat sozusagen in Oberhausen viele Städte der kurzen Wege, was ein sehr gutes Motiv im Moment ist, was in der Stadtplanung so ein bisschen gehypt wird. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass es darüber aber auf einer so einem sozusagen überlagernden Layer auch viele Highlights in Oberhausen gibt, was auch einerseits so ein bisschen so prägnante Orte sind, wie jetzt der Gasometer oder das Schloss Oberhausen mit dem Kaisergarten, aber auch vielleicht die Burg Vondern oder andere.
Das Ebertbad.
Das Ebertbad, natürlich. Genau. Also sowohl ja vielleicht auch kulturelle Hotspots, Freizeit-Hotspots, wo man hingehen kann. Und ich glaube, in dieser Mischung findet man das, was man so in einer Stadt zum Leben braucht. Den funktionierenden, also das funktionierende Alltagsumfeld, aber eben auch diese besonderen Leuchttürme, wenn man mal was anderes möchte.
Ich erinnere mich, als ich hier hingekommen bin, gab es auf jeden Fall ein großes Hallo darüber, dass es im Ruhrgebiet dieses Kirchturmdenken gibt, dass es sich so vereinzelt hat und jeder irgendwie seinen Senf dazu gibt. Also das ist ja eigentlich dann in dem Fall, dadurch, dass der Ruhrgebietler so stur ist und das beibehalten hat, eigentlich eine gute Entwicklung. So wie du das jetzt beschreibst.
Ich finde schon. Also ich glaube, Kirchturm klingt immer so ein bisschen negativ, weil man vielleicht sich dann das auch Konkurrent sehen könnte. Aber wenn man mal sagt, jeder Kirchturm oder jedes Quartier hat auch so einen eigenen Charme und seinen eigenen Reiz. Und in der Summe kommt man aber zu einem sehr qualitätvollen großen Ganzen, dann ist es tatsächlich auch als Qualität zu betrachten. Und ich finde, wir grenzen uns jetzt mit Oberhausen auch nicht ab, sondern wir haben ja dann darüber nochmal das Potenzial, auch über die Grenzen hinaus sehr eng verknüpft zu sein, so dass man ja eben dann auch noch andere Hotspots des Ruhrgebiets gleichzeitig auch noch mitnutzen kann. Und also du sprachst jetzt vorhin noch dieses Argument an, es ist irgendwie nicht grün genug. Das kann ich zum Beispiel nicht so nachvollziehen.
Nein.
Weil ich meine, Oberhausen ist eine sehr grüne Stadt. Es hat auch angrenzend wirklich ja diesen großen Hiesfelder Wald beispielsweise. Man ist schnell am Baldeneysee und an anderen Orten. Also es war ja auch früher mal, gab es ja das Motto der Parkstadt Oberhausen. Und wenn man von oben mal auf die Stadt guckt, dann sieht man eigentlich, wie grün die tatsächlich eigentlich auch ist. Also ich glaube, das ist auch noch eine Qualität, dass man in Oberhausen auch im Grünen wohnen kann oder zumindest nah an Freiräumen und gleichzeitig aber auch immer wieder ganz nah an einer super Mobilitätsstruktur ist, verknüpft ist, zumindest was das Auto angeht, um auch andere Orte zu erreichen. Beim ÖPNV könnte man vielleicht noch besser werden.
Naja, komm, lass uns da nicht, bitte.
Nee, das sollten wir jetzt einfach
nicht anfangen. Gar nicht genau, erst anfangen.
Genau.
Du hast unendliche Ressourcen. Du hast unendliche Ressourcen. Und es gäbe kein Gesetzbuch, das sagt, nee, machen wir nicht.
Mhm.
Was würdest du hier hinstellen?
Hier hinstellen? Bauen? Ja.
Oder wie würdest du die Stadt ändern, dass du sagst, so, das wird ein Leuchtturmprojekt.
Hm. Ach, weißt du, ich glaube, ich würde weniger ein großes Leuchtturmprojekt hier hinsetzen. Ich würde eher versuchen, am Stadtbild insgesamt ein bisschen zu arbeiten und manches aufzuarbeiten. Also Beispiel, du sagtest vorhin, man kommt in die Stadt und fährt die Konrad-Adenauer-Entlee rein und dann die Mühlheimer Straße weiter Richtung Rathaus, Richtung Ebert-Bad-Theater. Und ich finde diese Straße, ich sage das jetzt mal so ehrlich, wirklich fürchterlich.
Ja, ist sie.
Ein Haus hoch, das andere tief, das eine schön, das andere hässlich, das eine irgendwie mit einem schönen Laden vielleicht ausgestattet, dann kommt wieder ein Leerstand. Diese vierspurige Straße, wenig Platz und da tatsächlich auch überhaupt kein einziger Baum mal irgendwie entlang der Straße, kein Stadtgrün, also wo ich denke, wir sollten eigentlich uns da viel mehr mit einer Adressbildung beschäftigen. Wie kann die Stadt sozusagen attraktiv sein für die Menschen, die reinfahren, sowohl für Besucher, Gäste, Pendler, aber auch für die Menschen, die dort wohnen. Und ich glaube, das hat eben nicht nur mit den Infrastrukturen zu tun, die ich vorhin beschrieben habe, das hat auch damit zu tun, was sieht unser Auge? Und wir sehen sowohl in solchen urbanen, städtischen Situationen wie an der Mühlheimer Straße, aber auch in manchen Einfamilienhausgebieten, wo jeder so sein eigenes Träumchen irgendwie verwirklicht hat und auch alles Kraut und Rüben ist. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, trotz aller Kreativität und Gemütsgetriebenheit. Ich fände das unglaublich toll, wenn wir da mehr Struktur und Ruhe reinkriegen könnten. Und daran würde ich arbeiten und weniger an einzelnen, an einem konkreten Bauwerk, wo ich denke, das rettet unsere Stadt oder so. Daran glaube ich nicht.
Mhm. Gibt es städtebaulich Themen, die dich immer umtreiben? Und dann der zweite Teil wäre, gibt es dann diese Themen, wo du sagst, das werde ich nie erreichen? Werden wir niemals hinkriegen?
Also mir fallen gerade drei Sachen ein, drei Stichworte. Also eins, was eigentlich seit jeher in meiner Arbeit oder auch schon im Studium mich so angetrieben hat und was so ein Herzensanliegen ist, ist die Umnutzung von Industriearealen. Das kommt vielleicht daher, dass ich so ein Pottkind bin, ich auch die IBA 99, also den Strukturwandel des Ruhrgebietes sehr nah hier als Jugendliche miterlebt habe und das unglaublich spannend finde, wie man aus so früheren Nutzungen dann was ganz Neues schaffen kann und es auch wirklich spannende Übergangslösungen gibt durch Zwischennutzungen beispielsweise oder so temporäre Nutzungen. Das ist etwas. Und das andere, ein zweiter Punkt, der mich immer beschäftigt, ist eben Beteiligung und Kommunikation. Und diese beiden Schwerpunkte, die fließen im Moment seit meiner Bürogründung vor fast 5 Jahren, es ist ein bisschen Zufall, glaube ich, aber die fließen in etlichen Projekten zusammen. Also wir haben in Essen für die Zeche Karl gearbeitet, wir haben in Schwalmtal für ein großes Gewerbegebiet gearbeitet, wir haben jetzt hier die Zeche Sterkrade beispielsweise. Und das finde ich total toll gerade. Das ist etwas, was mir unglaublich Spaß macht, weil mich diese Themen schon so lange begleiten und ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, jetzt kann ich es endlich in der Praxis wirklich zusammenbringen und miteinander denken. Und aber die Frage, was man nie schaffen wird, ne, hattest du noch gefragt.
Ja, ja.
In unseren Beauftragungen höre ich häufig so Punkte wie, ja, wenn Frau Thyssen die letzten Kritiker zum Schweigen gebracht hat oder wenn Frau Thyssen dann alle Menschen überzeugt hat oder Ähnliches. Das werden wir nie schaffen, in keinem einzigen Projekt. Und ich glaube, es ist nie so, dass wir wirklich zu einem 100-prozentigen Konsens kommen können, auch wenn das eigentlich unser Bestreben wäre. Sondern, und da müssen wir leider tatsächlich auch eigentlich immer irgendwo ein Stück weit Abstriche machen, weil wir sagen, wir schaffen es, die Menschen in einen guten Austausch zu bringen und kommen auch bestenfalls zu einem guten also nicht zu einem faulen Kompromiss, sondern zu einer guten Lösung, in der sich alle Bedürfnisse dieser vielen Stimmen, die wir gehört haben, wiederfinden. Aber wirklich zu sagen, da ist ein Konsens geschaffen worden, wo alle dahinter stehen oder wo es überhaupt keine kritischen Stimmen mehr gibt, das werden wir nie schaffen, ist aber noch nicht unser Anspruch tatsächlich.
Es ziehen ja immer mehr Menschen raus aus der Stadt, weil man sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten kann. Ich würde auch selbstverständlich in meiner Geburtsstadt Köln wohnen, wenn ich es mir leisten könnte. Mhm. Ich würde da nicht wohnen. Doch, ich würde. Ich weiß es nicht. Egal. So, auf jeden Fall ziehen immer mehr Menschen raus aufs Land. Früher hat man auf dem Land gearbeitet. Diese ganzen Arbeitsplätze sind nicht mehr da, aus den verschiedensten Gründen. Jetzt wohnt man auf dem Land, um in der Stadt zu arbeiten. Mhm. Ist das eine Wellenbewegung?
Ja.
Wird es wieder draußen Arbeit geben und die Menschen werden wieder in die Stadt kommen? Expandieren die Städte dann? Bleibt das Wohngebiet und die Städte expandieren?
Nein, also erstmal gibt es schon so Wellen von Stadt, Flucht, Land, Lust, so und wieder zurück. Von den Renaissance der Städte ist dann teilweise die Rede. Jetzt unter Corona haben wir gemerkt, gerade wo das Remote-Arbeiten viel einfacher wurde und etablierter wurde, dass viele Menschen das genutzt haben, um zu sagen, gut, dann kann ich auch wieder raus aufs Land und von da aus arbeiten. Oder ich arbeite 3 Tage im Homeoffice und pendel 2 Tage in die Stadt. Das ist auch ein Modell, was, glaube ich, an vielen Orten so jetzt beibehalten wurde, auch nach der Pandemie. Und das hat ja was, wenn man beides sich von beidem so ein Stückchen abschneiden kann, ne? Mhm. Also ich denke, auf dem Land zu leben einerseits, man ist wirklich im Grün, man hat ein bisschen die Ruhe, man hat trotzdem eine gewisse Infrastruktur und man hat nicht ständig diese Hektik und den Stress von größeren Städten, Großstädten, auch nicht die Anonymität. Auf dem Land ist es sicherlich auch nochmal persönlicher unter den Menschen. Und gleichzeitig kann man aber von diesem Equipment der Stadt und den Qualitäten der Stadt profitieren. Also, ich glaube, du hattest ja vorhin gefragt, was macht diese Stadt aus? Ich glaube, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Man kann hier in Schmachtendorf so ein Stückchen Landleben genießen und ist aber gleichzeitig voll in der Metropole Ruhrgebiet, ne? Mhm. Und ansonsten mit diesem Expandieren der Städte, es gibt ja an sich schon die Tendenz der Innenentwicklung, also zu sagen, wir gehen nicht mehr auf die grüne Wiese, wir vergrößern nicht noch mehr diesen Fußabdruck der Gebäude, sondern wir haben ja ganz viel schon gebaut und man kann auch vieles nochmal wieder umnutzen und moderner machen und erweitern, ergänzen. Kann ich nicht weiter jetzt in die Zukunft so abschätzen, was das eigentlich heißt.
Gut, denken wir uns mal in 20 Jahren. Denken wir uns mal in 20 Jahren, da bin ich hoffentlich noch am Leben.
Bestimmt.
Was glaubst du? Mal so ins Blaue gesprochen. Mhm. Was wird aus dem Ruhrgebiet in 20 Jahren?
In 20 Jahren, ja. Also ich würde mir total wünschen, dass das Ruhrgebiet weiter eine sehr attraktive Region ist mit ihren vielen verschiedenen polyzentrischen Kernen, die untereinander toll vernetzt sind, nicht nur wie jetzt über Autobahnen, sondern vor allem auch über den Ausbau der Radschnellwege, wo das Ruhrgebiet ja schon stark auch dran ist. Und aber auch durch einen ÖPNV, der A, zuverlässig funktioniert und B, auch schnell ist, so dass es sich auch
verdient.
Ja, und auch man wirklich nicht immer abwägt und weiß, okay, wenn ich jetzt Bus und Zug nehme, brauche ich 3-mal so lange, steige ich doch besser ins Auto. Und außerdem eine Region, wo wir wirklich sagen können, Mensch, wir haben es geschafft, dem Klimawandel, der Erderwärmung was gegenzusetzen und mit tollen kulturellen Highlights, Industriedenkmälern, die wir heute eigentlich schon haben, dass die weiter bestehen bleiben und auch belebt werden von den Menschen, die hier eben wohnen.
Mhm. Noch eine Frage.
Gerne.
In 20 Jahren steht hier dieses große, große Gebäude, das deinen Namen trägt. Und unten ist eine Plakette. Was steht da drauf?
Ja, ich baue ja das große Gebäude nicht.
Ja, aber es wird dann, die Menschen werden ja sagen, guck mal, die Fetissen, die hat damals, und deshalb, was steht auf der Plakette drauf?
Da muss ich mal eben drüber nachdenken. Ich glaube, auf der Plakette wäre eine Spirale.
Aha, okay. Weil?
Ja, weil alles im steten Wandel ist und sich immer weiter dreht und weiterentwickelt. Und das für mich dann ein Gebäude wäre, was total flexibel ist, was unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden kann, was sich durch wenige Handgriffe, Eingriffe verändern kann und immer den Bedürfnissen weiter anpassen kann. Ja, und sich einfach mit der Zeit dreht und so total zukunftsorientiert ist.
Mhm. Ich dachte gerade spontan, jetzt nach diesem Gespräch steht da drauf, Sisse, geht doch.
Könnte auch da stehen, genau.
Vielen Dank.
Zusammen mit der Spiral. Guck, haben wir schon eine Wortbildmarke. Das ist super.
Siehste? Genau.
Ja, danke dir auch, und, Nito.
Ja, ich hoffe, ich sehe dich bald im Ebertbad.
Ja, ich glaube, wir sehen uns erst in der Kirche. Aber ich komme auch gern wieder ins Ebertbad.
Okay.
Bis bald. Tschüss.
Es schneit noch viel mehr da draußen, Ann-Kathrin.
Gar keinen Bock.
Ja, weil du fährst ja dann in den Schnee. Ich fahre ja nach Bottrop, da ist ja eh nur Matsche. Wenn überhaupt.
Ich habe vorhin keinen Bock darauf, weil draußen dann die Leute immer so komisch auf der Straße sind.
Meinst du, weil die so komisch fahren?
Ja.
Aber die fahren doch fahren schon seit Wochen komisch.
Ja, die fahren grundsätzlich komisch, das stimmt.
Ich habe auch das Gefühl,
so viel. Es sind so viele.
Ja, es sind so viele. Und ich habe auch das Gefühl, viel mehr gucken inzwischen auf ihr Handy, während sie fahren. Mhm. Was man daran merkt, dass einem die Leute frontal entgegenkommen auf ganz engen Straßen. Und ich sage, im letzten Moment so, ah. Leute, lasst die Finger vom Handy während der Autofahrt.
Ja, das geht wirklich gar nicht.
Nein, das geht wirklich nicht. Machst du nie, ne?
Nein, niemals.
Ich auch nicht.
Tschüss.
Okay, wenn euch das gefällt, was wir tun, bitte, 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 bitte und bitte mit Sahne obendrauf. Bitte empfehlt es weiter. Ihr könnt uns bewerten, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Nachricht, beschimpft uns, lobt uns, liebt euch selbst, beschimpft euch, wenn ihr es machen möchtet. Wer keine Plattform hat, auf der er das hören kann, auf unserer Frontseite ebertbad.de gibt es einen Reiter Wasser im Ohr und da könnt ihr euch alle Folgen anhören. Wir haben heute, und darauf machen wir jetzt gleich noch ein Säckchen auf, die 50. Folge.
Wow.
Das haben wir noch gar nicht.
50?
50 Folgen. Wow. Entschuldige bitte. Als wir begonnen haben.
Habe ich damit nicht gerechnet.
Wir waren noch so jung.
Ach Gott. Wir müssen uns mal zusammen die erste Folge anhören.
Das machen wir. Wir hören uns zusammen die erste Folge an und stoßen auf uns an. So. Und wir stoßen auf euch an. Aber nicht bevor wir die Sendung nicht zünftig beendet haben.
Ja, mache ich. Mach mit.
Dann ist ja gut. Okay. Also, wir sehen uns hier im Ebertbad. Seid gut zueinander. Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.